Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Welche Erkenntnisse können wir aus den zurückliegenden Krisenwochen ableiten? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Ich spreche mit dem Unternehmer Burkhard Weller, der aus erster Hand berichtet, wie sein Führungsteam die Autohäuser der Weller-Gruppe durch die turbulente Zeit gesteuert hat. Wir führen das Interview am 27. April, also kurz nach Ende des Corona-Shutdowns. Das Geschäft im Neu- und Gebrauchtwagenbereich war zwischenzeitlich auf 20% des normalen Umfangs geschrumpft und von 1.900 Mitarbeitern waren bis zu 1.000 in Kurzarbeit. Wir spekulieren darüber, inwieweit sich das Konsumentenverhalten ändern könnte und Konsum eventuell nachgeholt wird. Vor allem aber berichtet Burkhard Weller darüber, welches Krisenmanagement er durchgeführt hat, welche Regeln darin galten und welche Erkenntnisse er für die Zukunft daraus ableitet.
Startfrei? Herr Weller, wie geht es Ihnen in dieser turbulenten Zeit? Erstmal gesundheitlich.
Also gesundheitlich geht es mir gut, meiner Familie auch. Insofern, da stört mich nichts, aber das Geschäft ist natürlich eine Katastrophe.
Ja.
Also dieser Shutdown, selbst wenn der nun seit einer Woche schon wieder aufgehoben ist, für uns, für den Automobilhandel, ist er das letztendlich nicht für die gesamte Wirtschaft und folgedessen ist es hier natürlich immer noch gedämpftes Licht im Saale.
Ja.
Die Kunden trauen sich nicht so richtig raus. Also das ist kein normales Geschäft, was wir hier vorfinden.
Ja.
Insofern kämpfen wir hier noch ganz ordentlich mit unseren Zahlen.
Stichwort Zahlen, wenn ich das richtig gelesen habe, in irgendeinem Interview, was man mit Ihnen geführt hat, noch nicht so lange her, 20% des normalen Geschäftes.
Ja, war das.
Das ist
wir
das
sind war so runtergefallen auf 20%. Mhm. Das ist neu wie gebraucht, fast identisch. Das eine war 18,9, das andere 20,x.
Ja.
Im Werkstattbereich ging es so runter auf 30-35%, obwohl die Werkstätten ja auf waren die ganze Zeit.
Ja.
Aber das war erstens für die Verbraucher, für die Kunden nicht so offensichtlich, obwohl wir sie andauernd informiert haben, dass wir da sind.
Ja.
Einmal nicht offensichtlich und zum Zweiten sind wirklich nur die gekommen, die definitiv was am Auto hatten. Mhm. Also jetzt so Inspektionen oder Reifenwechsel,
ja.
Also so diese normalen Dinge, die wurden gecancelt.
Mhm.
Selbst wenn sie vorher terminiert waren, weil weil der Kunde oder auch der Verbraucher einfach Angst hatte.
Also wie beim Zahnarzt. Nach dem Motto, eigentlich hätte ich zur Zahnreinigung wollen, aber die schiebe ich jetzt mal ein halbes Jahr auf.
So ist es,
okay.
Ganz genau.
Ja.
Und es kommt jetzt so ganz langsam, seit dieser einen Woche, seitdem es heißt, Autohäuser sind auf. Das hat natürlich tüchtig geholfen.
Mhm.
Wir sind jetzt so im Fahrzeugverkauf, klettern wir so ganz langsam hoch. Ich hoffe mal, dass wir diese Woche vielleicht so auf 50% kommen. Das wird besser und auch die Werkstätten steigen. Bei den Werkstattauslastungen sind wir jetzt schon bei 60%.
Ja.
Das sieht ganz ordentlich aus. Also ich hoffe mal, wenn jetzt am Donnerstag von der Kanzlerin noch wieder neue Lockerungen gegeben werden, dass sich so ganz allmählich die Leute anfangen zu bewegen und sagen, ja komm, also das Leben geht weiter und dann machen wir das auch.
Ja.
Wir hoffen schon, dass wir da im Fahrzeugverkauf ist es nichts, finde ich, das wird nicht so dramatisch werden, weil das ist wirklich nur verschoben. Deswegen, das kann sein, dass der ein oder andere das noch weiter nach hinten schiebt, vielleicht schlimmstenfalls sogar um ein halbes oder ein ganzes Jahr, weil er einfach sagt, erstmal gucken, ist mein Job sicher, jetzt bin ich noch in Kurzarbeit und was kommt dabei raus und überlebt die Firma, ne? wenn ich in der Gastronomie oder im Hotel oder Friseur bin, dann mache ich mir ganz andere Sorgen.
Allerdings.
Als ich da über ein neues Auto nachdenke, dann schiebe ich das natürlich. Aber das ist wirklich aufgeschoben, nicht aufgehoben. Während so Reparaturen oft die sind weg. Ich nutze das Auto auch weniger im Moment. Also es wird viel weniger gefahren draußen. Der ganze Außendienst, also unsere Firmenkundschaft, bewegt sich kaum.
Ja.
Und das waren immerhin 30-40% unseres Werkstattumsatzes, ist Firmenumsatz.
Ja.
Und das ist runter auf 10%.
Ja. Ist es so, ich frage mich, wie in einem halben Jahr beispielsweise das Konsumentenverhalten sein könnte. Ich kann mir vorstellen, dass eine so, die Leute mit Sorgen sagen, können wir uns überhaupt ein neues Auto leisten? Wir schieben das weiter auf. Die Tendenz gab es ja vorher anscheinend auch schon. Und die andere Geschichte, wo ich mich frage, ob nicht manche Leute auch sagen, wer weiß, wie lange ich auf dieser Welt bin, ich gönne mir jetzt nochmal ein schönes Auto. Ich ging am Schaufenster vorbei und da kam mir eine Dame freudestrahlend aus dem Toyota-Teil heraus, also Autohaus heraus, und sagte, das Auto will ich haben, und zeigte auf diesen roten Renner, ich weiß nicht genau, wie man den genau nennt, und sagte, im August komme ich wieder und dann werde ich mir dieses Auto holen. Was ich irgendwie ganz witzig fand, weil das ist ja irgendwie auch so ein Punkt, wir sind ja nicht Spartaner geworden automatisch. Also wir sind vielleicht verunsichert und ich kann mir vorstellen, die einen schieben es auf aus Sorge daraus, ob sie sich's leisten können. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die sagt, jetzt aber erst recht.
Das ist ein bisschen Spekulation.
Klar.
Das sehe ich auch so. Also ich weiß auch nicht, in welche Richtung das geht. Ich glaube auch, also das ist eine Glaubensfrage, ich glaube auch, dass hinterher Konsum nachgeholt wird. Das ist also, wenn man Leute jetzt wirklich da für 6-8 Wochen drosselt, 5 Wochen komplett und jetzt immer noch irgendwie ein paar Wochen, dass wir so gestrickt sind, dass wir sagen, ja, jetzt aber. Also klar, wir können nicht ins Restaurant gehen, die trifft es nach wie vor, weil wir essen nicht 5 Schnitzel, die wir in dieser Zeit gegessen hätten. Und wir trinken auch nicht 100 Bier. Das bringt uns dann auch um.
Ja.
So. Also das holen wir nicht nach. Ja. Der Umsatz ist wirklich weg. Der ist einfach weg. Aber wir gehen raus. Wir werden essen gehen. Wir werden in die Kneipen gehen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und wir werden uns was gönnen.
Ja.
Wir werden sagen, wir gehen jetzt einkaufen, wir gehen shoppen, alles ist wieder schön, man kann nebenbei was essen und gut, die Eisdielen haben jetzt auch auf, aber das ist ja auch alles irgendwie so Krampf. Also ich habe da gestern bei Fontanella vor und in der Schlange gestanden und haben Eis geholt. Da habe ich auch gedacht, Mann, was für eine Atmosphäre da, dieser 2 Meter Abstand und dann geht diese ganze Schlange da ein Stück vor. Vorher war das da eine ganz andere Atmosphäre und dann muss jeder da so fast, also wenn er was geklaut hätte, muss er da 50 Meter weggehen mit seinem Eis.
Das wird sich aber, denke ich, noch ändern.
Und also, das glaube ich auch. Also und ich glaube auch eben, wenn das aufgelöst ist, dann holen wir nach. Also wir holen Konsum nach. Ich vertrete nicht die Meinung, dass wir jetzt daraus was gelernt haben und haben gemerkt, ach, das geht ja auch mit viel weniger und man ist ja auch schön, wenn man zu Hause kocht. Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich, ich war ja auch in Quarantäne und 3 Wochen sogar, weil das irgendwie eine Woche gedauert hatte, bis ich mal einen blöden Tester hatte. Und 3 Wochen zu Hause und ich habe in diesen 3 Wochen mit meiner Frau noch nie so häufig gekocht. Also wirklich, das haben wir in 5 Jahren nicht gemacht, was wir jetzt in 3 Wochen gemacht haben. Was mich jetzt aber nicht ans Kochen gebracht hat, sondern ich habe gesagt, ja, ist jetzt schön gewesen. Jetzt würde ich auch gerne mal wieder essen gehen.
Ja. Also das könnte ich mir vorstellen, dass zwar manche Leute sagen, ist auch ganz schön, aber ich glaube, dass dieses Zwanghafte auf einem Haufen sitzen, dass das auch wieder so einen Umkehreffekt hat und dass die Leute durchatmen. Ich bin immer froh, dass das Wetter so gut ist im Moment.
Definitiv. Und wir sind die Privilegierten. Ne? Ja. Wir haben eine Wohnung mit Balkon oder beziehungsweise ein Haus mit Garten.
Ja.
Und meine Frau und ich sind alleine auf 400 Quadratmeter Wohnfläche und 3000 Quadratmeter Garten. Das mache ich gar nicht sagen.
Ja.
Kann man sich aus dem Weg, ich da Fernsehen gucke und sehe 80 Quadratmeter, 4 Personen und Oma auch noch.
Ja.
Das müsste ich jetzt gar nicht haben. In Berlin-Marzahn ohne Balkon.
Ja.
Und wenn du rausguckst, siehst du nur Beton rechts und links. Also ich beklage mich auch in keinster Weise, aber Aber das ist, da bin ich fest, die Leute wollen raus.
Ja, fertig. Also. Absolut. Vielleicht nochmal ein Stichpunkt Führungsalltag. Wir haben ja schon ein Interview geführt, das ist schon eine Weile her. Ich muss erst nachgucken. Februar 2018, die Zeit vergeht irre schnell im Moment. Die Episode war damals, wie wir unsere Neugier wachhalten. Da haben wir uns, glaube ich, beide auch drin wiedergefunden, als wir darüber gesprochen haben. Ich packe den Link in die Shownotes für die Hörerinnen und Hörer. Damals waren ein paar Fragen, die ich gerne heute nochmal stellen würde, die aber ganz gut passen in diesen besonderen Zeiten, glaube ich. Nämlich, wie ist eigentlich im Moment, Stand heute, Ihr Führungsalltag im Vergleich zu vorher? Also wir mussten ja einmal verschieben, weil Sie gesagt haben, ich muss jetzt nochmal eine Krisensitzung machen, weil wir gerade aktuell Thema haben, wir müssen wirtschaften und da ist natürlich dann Notmanagement angesagt gewesen. Wie ist es jetzt? Ist es so eine Übergangsphase? Ist es noch Krisenmanagement?
Wir haben gerade vor einer Stunde und sitzen gleich auch wieder zusammen mit den beiden Geschäftsführern und wir führen jetzt viel straffer, weil wir gemerkt haben, mit dem Shutdown ist auch bei unseren Führungsleuten, also wir haben ja immer gesagt, wir haben ja so 29 Autohäuser und jedes Autohaus hat seine Führung, hat seinen Führer, Filialleiter und eigentlich ist der Herr aller Reußen und führt das Haus so für sich mit Richtlinien, aber schon so, die Richtlinien sind auch so ein bisschen aus Gummi, da kann man sich drin bewegen. Ja. Und da haben wir gemerkt, in so einer doch, in so einer Krisensituation, da sind dann doch nicht alle Krisen fest. Und wir haben im Anfang sogar zwei Telcos mit allen Filialleitern pro Tag gemacht. Eine vormittags, eine spätnachmittags, um uns auch untereinander auszutauschen. Das war uns auch wichtig. Der eine hat diese Frage, die der andere vielleicht auch hätte, aber weiß jetzt nicht, will ich die jetzt stellen oder bin ich dann der Doofe oder so. Also das hilft dann auch in so einer Telco, dass viele Fragen aufkommen, viele Dinge, die wir auch immer, wo wir auch sagen, so, das können wir euch aber erst morgen beantworten, das wissen wir auch nicht. Also diese ganze Kurzarbeitergeschichte, die ja für uns völlig fremd war, wir wussten gar nicht, was das ist. Wie das geht, da mussten wir dann erst unseren Personalchef mit in die Telco holen und haben gesagt, jetzt klär das mal. Ja. Was ist das für eine Frage? Also das sage ich mal, es war so fachlich. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gemerkt, ein Teil der Filialleiter war einfach mental überfordert. Es gibt darunter, ohne das despektierlich zu sagen, es gibt darunter Angsthasen, die hatten Angst um sich, um ihre Gesundheit, um die Gesundheit ihrer Familie. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und ich stecke mich an und bringe das nach Hause und, also die gab es auch. Ja. Und dann gab es andere, die das völlig ignoriert haben und gesagt, was ist das hier alles für ein Blödsinn? Und dazwischen zu vermitteln, und darum war es wirklich wichtig, dass wir da zweimal am Tag in die Telco kamen. Jetzt machen wir das immer noch, aber einmal am Tag. Jetzt gehen uns auch die Themen aus. Ja. Aber einmal am Tag haben wir es tatsächlich noch und merken jetzt eigentlich so seit letzter Woche, seitdem wir gesagt haben, naja, also jetzt ist es aber wieder auf, das Autohaus zumindest hat wieder auf. Und jetzt müsst ihr es auch lockern. Unter Einbehaltung aller Vorschriften, die uns das Gesundheitsamt macht und das Ordnungsamt macht und die Vorgaben, die da sind. Aber trotzdem wollen wir hier mal zumindest so die Lockerung auch ausstrahlen. Also wer zu uns kommt, jetzt haben wir ab heute Mundschutzpflicht, das ist jetzt nicht so unbedingt dienlich, um sich gescheit zu unterhalten. Aber trotzdem haben wir gesagt, ja, dann ist das so, aber trotzdem wollen wir das so normal wie möglich gestalten. Also wenn wir da Abstandskleber auf den Fußboden machen müssen, dann machen wir das, aber nicht einen mehr, als wir machen müssen. Ich bin am Wochenende das ganze Wochenende rumgefahren, durch 13 Autohäuser habe ich geschafft. Und da war mir viel zu viel an Aufklebergedönsen und Schildern. Wir sind hier keine Klinik.
Ja.
Wir sind ein Autohaus.
Ja.
Und die Leute wissen, wenn ich in Einzelhandel komme, habe ich ab heute Mundschutz und ich habe 1,50 Meter oder besser noch 2 Meter Abstand zu halten. So mache ich.
Ja.
Ich sage, am Ende muss es aber auch jeder für sich entscheiden.
Ja.
So. Und auch die Verkäufer können sich schützen mit Desinfektion. Wir müssen alles da haben, aber wir müssen ihn nicht am Eingang besprühen.
Ja.
Also, ich bin auch letzte Woche rumgefahren und war in drei anderen Autohäusern, die uns nicht gehören, in Berlin, bei Ford, bei Opel und bei VW. Mhm. VW Retail, also Niederlassung, klar, die machen das nach Schema F und Vorschrift hoch 3. Ja. Da habe ich gedacht, ich werde operiert.
Mhm. War dann aber Gott sei Dank nicht.
Da habe ich gesagt, bitte, wo ist die nächste Tür, dass ich hier rauskomme, sonst schlitzen die mir ja auf. Ja. Krass. Und dann war ich nach einem großen Ford-Haus, da bin ich auch erschlagen worden von Schildern. Da habe ich gesagt, das ist keine Atmosphäre, wo ich bleiben möchte. Und daraufhin habe ich auch gesagt, also Leute, so darf das bei uns nicht aussehen. Ja. Und dann war ich beim BMW-Händler, beim befreundeten BMW-Händler, der es hervorragend gemacht hat. Mhm. Ganz kleine Hinweise, alles dezent. Es war alles da, aber ich hatte trotzdem eine Atmosphäre, wo ich gesagt habe, hier trinke ich sogar einen Kaffee. Ja. Hier bleibe ich jetzt. Ja. So. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, ich muss durch unsere Autohäuser und habe das auch wirklich, muss man einfach so sagen, am Wochenende, wir haben gleich wieder Telco und muss sagen, Leute, das geht nicht. Ja. Geht nochmal von vorne bis hinten durch euer Haus und ich muss nicht am Eingang 3 Schilder haben, bitte 2 Meter Abstand. Ich sehe unsere Besucher und unsere Kunden und Interessenten sind nicht blöd.
Ja, das finde ich, das ist so einer der Punkte, der mir auch auffällt, wo ich dann denke, wir können den Menschen durchaus auch was zumuten im Sinne von selber nachdenken. Ja. Und man kann den einen oder anderen, der vielleicht auskaspert oder der einem zu nahe kommt, kann man sagen, freundlich, aber kurze Erinnerung, doppelte Armlänge, sowas, dann ist ja gut. Als wenn ich irgendwie, das finde ich interessant zu sagen, das ist die Assoziation schon in der Klinik zu sein. Das wird uns, glaube ich, auch nicht helfen, irgendwann etwas normaler damit umzugehen. Nein, das ist ja auch so einer Punkt. Aber zurück zum Thema Führung natürlich. Ja. Enger führen, direkter führen, weil bestimmte Leute sich vielleicht in der Krise auch als nicht so krisenfest zeigen. Je nachdem sozusagen, auf welchen Mittelwert man sich einpegeln muss. Mhm. Also ernst nehmen auf der einen Seite, aber nicht überernst nehmen. Löst sich das dann wieder? Oder gibt es daraus Erkenntnisse jetzt schon, wo Sie sagen, wir haben für uns festgestellt, wir werden auch in Zukunft daraus folgende Konsequenzen ziehen in Bezug auf Führung?
Nein, ich glaube nicht, das wird sich wieder lösen.
Okay.
Wir werden heute noch in der Telco wirklich auch seit langem, ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir es gemacht haben, Anweisungen geben. Mhm. Wir machen das so, so und so. Erstens, zweitens, zehntens.
Ja.
Da sind wir heute dabei, arbeiten das aus, haben extra die Telco von 11 auf 16 Uhr verlegt, weil wir das heute erst zusammenschreiben wollen und auch ausgiebig diskutieren. Überspannen wir jetzt den Bogen oder so. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass es sogar gut ist, für viele gut ist, wenn einige knirschen und werden sagen, lass mich mal in Ruhe.
Ja.
Aber andere werden dankbar sein und sagen, ich habe hier meinen 10-Punkte-Katalog und das mache ich.
Mhm.
Und gut. Sobald dieser Anfall vorbei ist, weltweit, dann werden wir das wieder zurückfahren.
Das heißt,
also unsere Führung, die wir gemacht haben, wirklich lange Leine, so nach dem, dass man das wenig spürt, die Leine, das war erfolgreich. Und das werden wir nicht verlassen. Also, aber wir haben schon gemerkt, auch, und ich hoffe, dass sowas nochmal wiederkommt, aber käme es nochmal wieder, würden wir sofort strenger führen. Weil wir einfach gemerkt haben, das wird gebraucht.
Ja.
Das sind nicht alle so strukturiert und es sind nicht alle so, so aufgestellt, dass sie sagen, ich muss das so und so und so mache ich das jetzt. Mhm. Sondern da wird auch erwartet, was machen die jetzt?
Ja.
Ich nenne mal ein Beispiel, wir haben so eine eigene App, VIP heißt die, Valor Important Person.
Mhm.
Und die haben alle, nicht alle Mitarbeiter, aber ich meine, von 1900 haben sich die 1200 runtergezogen, 1180. So. Und wenn man da was draufstellt, dann rufen das so 150, 200, 250 ab.
Mhm.
Ich habe letzte Woche, vor 10 Tagen, habe ich zum Thema Corona, zum Thema Kurzarbeit, was machen wir, wie steht es um unsere Firma, wie sieht es aus, habe ich da drauf gesprochen, haben das bis heute 980 abgerufen. Also
immerhin.
Der Burner.
Ja. Ich meine, das werden sie nicht toppen, der Rest wird das dann mit Mondprogramm.
So ist das. Und daran kann man aber sehen, was ich damit sagen wollte, daran kann man sehen, dass das erwartet wird, da muss jetzt einer führen.
Ja.
Jetzt bitte, wo ist der Alte?
Ja.
Ist er krank? Ist er tot?
Ja.
Jetzt soll er sich da hinsetzen und soll uns endlich sagen, wo es lang geht.
Ja.
Und das kam auch aus den, kam auch von den Mitarbeitern so, dass es an mich herangetragen wird, ja, und wie sehen Sie das? Dann wussten auch alle, ich war ja einer, wirklich einer der Ersten, die da offiziell Corona-krank waren. Mhm. Das wussten auch alle, spricht sich herum wie so ein Lauf, wie auf dem Dorf. Und dann haben sie gesagt, ja, wie geht's dem denn? Und so. Jetzt haben sie mich aber alle da gesehen im Bild und haben gesagt, oh, irgendwie geht's ihm ganz gut.
Ja. Ganz viel Idee. Ja, also das wäre eine Geschichte. Die zweite Geschichte, die mich in dem Kontext interessiert und natürlich auch anknüpft an das, was wir damals gesagt haben. Wie sind Sie selbst mit der Belastung umgegangen? Also Thema Selbstführung. Was haben Sie an sich selbst, sofern das, ich sag mal, öffentlich ist, festgestellt? Gab es Dinge, wo Sie gesagt haben, diese Facetten kannte ich nicht? Oder haben Sie für sich festgestellt, ich bin eigentlich ganz belastbar?
Ja, also wir haben ja schon so ein paar Belastungen hinter uns gebracht. Also wenn ich allein 10 Jahre zurückdenke, die Finanzkrise, da waren wir gerade in der Umfinanzierung und dann fiel uns dieses ganze Gartenhaus, was wir uns da aufgebaut haben, zusammen und wir mussten bei die Banken anbetteln, dass wir irgendwie und mussten, vorher hatten wir 3 Banken, mit einmal brauchten wir 7, damit wir das alles ordentlich verteilen und verstreuen konnten. Also das fand ich alles viel belastbarer. Mhm. Weil so viele Unbekannte dabei waren, wo ich nicht wusste, wie reagiert der, wie reagieren die. Der eine hat gesagt, ja, wenn die das machen, dann mache ich das auch. Und wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also das fand ich viel belastender als jetzt. Jetzt hatten wir es ja doch irgendwie in der Hand. Also man konnte es schon, ich meine, natürlich wussten wir auch nicht, wie entwickelt sich Corona und wie viele Leute werden krank bei uns und was passiert da alles noch. Das sind schon Unbekannte. Aber das konnte man ja relativ schnell sehen, schon nach 6, 7, 8 Tagen konnte man sehen, ja, mein Gott, das passiert Gott sei Dank ganz wenig.
Ja.
Also wenig Ernstes.
Ja, zumindest hier in Deutschland.
Ja, es passiert Gott sei Dank ganz wenig Ernstes. Und insofern habe ich da eigentlich festgestellt, nö, das war eine Situation, mit der konnte ich recht gut umgehen. Mhm. Im Gegenteil, so da kam eigentlich meine Ungeduld noch mal deutlich rüber, dass ich sage, Mann, jetzt hör mal auf, hier so dramatisch ist das auch alles nicht. Ne? Mhm. Warum jetzt noch das und warum noch das? Ja, dass man Großveranstaltungen absagen muss und dass man eine Kneipe zumacht. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ja. Aber und dass man jetzt ein Kaufhaus zumacht, also ich habe in dem Kaufhaus noch nie so viele Leute gesehen, dass ich denen unbedingt auf 2 Meter Entfernung begegnen muss. Ja. Also, und das habe ich auch immer beim Autohaus gesagt. Ich sage, wir würden uns das wünschen. Ich sage, aber das ist nicht so. Ich sage, unsere Verkäufer haben 2, maximal 3 direkte menschliche Kontakte pro Tag, sonst läuft das über E-Mail, über WhatsApp und über das Telefon ab. Ja. Ich sage, wir würden uns freuen, wenn jeder Verkäufer da, wenn die da standen würden. Ja. Ich sage, das war DDR-Öffnung, hallo. Ja, da hatten wir das einmal in Leipzig. Ja. Irgendwie 3 Wochen lang. Mhm. Das war's.
Okay, auch das ist schon eine Weile her.
Ja, das ist 30 Jahre her. Ja.
Aber an der Stelle heißt, Sie haben es für sich so erlebt, ich komme damit klar, ich kann das kontrollieren, es erzeugt jetzt bei mir nicht totalen Stress, sowas, weil dann hätten Sie sich in Ihrer Führungsrolle ja auch zur Seite nehmen müssen, dann hätte man ja sagen müssen, muss jemand anders führen. Ja. Ich finde das auch einer der Punkte, also ich erlebe es ja bei anderen Kunden bei mir auch so, dass dann oftmals die Führungskraft an der Spitze auch genau die richtige ist, interessanterweise, in diesen Krisensituationen. Vielleicht sind die anderen einfach nicht meine Kunden, kann auch sein. Das wäre eine Logik. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, Mensch, da war ich an dem Punkt, wo ich ganz bewusst meinen Kollegen, Geschäftsführer mit eingebunden habe, weil ich den Eindruck hatte, das musst du jetzt mal moderieren. Oder das ist etwas, da bin ich zu sehr, weiß ich nicht, emotional beteiligt und deswegen halte ich mich jetzt mal zurück. Das gibt es auch.
Ja, also das habe ich eher so bei unseren Führungsleuten gesehen, dass ich so, die mit einer Telco waren und wo ich gemerkt habe, also unser Personalchef, ein toller Typ, der seinen Job macht wie kaum ein anderer, der aber bei diesen Fragen, die da aufkamen, das machen wir anders. Mhm. Wir nehmen die Fragen auf, ich übermittle Ihnen die hinterher, guck schon mal, was meinen wir, was ist wirklich wichtig und was nicht. Und das hat den sowas von belastet, dass da am Ende wirklich nicht viel Produktives rauskam. Mhm. Erst als wir das kanalisiert haben und dann gesagt, pass mal, da kommen drei Fragen jetzt. Die drei Fragen musst du heute mal klären.
Ja.
Und vorher waren es dann 15 oder 16 und da waren irgendwie noch drei Doofe dabei. Die er sich aber zu Herzen genommen hat und hat sich damit beschäftigt und das, so, das ging nicht. Mhm. Und dann waren noch, oder andere noch, wo am Anfang hatten wir gesagt, wir machen so Härtefälle, die wir in Kurzarbeit schicken, die müssen wir unterstützen. Mhm. Also wenn einer, wie gesagt, Kurzarbeit war für mich auch ein ganz neues Thema, aber wenn jetzt einer 1700 Euro netto hat, das ist so ein normal Kfz-Mechaniker, vielleicht gerade ausgelernt. Mhm. Und wenn der vom Netto 60% kriegt, dann sind das 900 Euro. Ich sage, wie soll das gehen?
Ja.
500 Euro Miete. Mhm. Jetzt muss der nicht mal Kinder haben, aber die Frau, wenn sie noch jung ist, vielleicht studiert sie noch oder,
oder
hat keinen Job gerade oder hat keinen Job. Ich sage, das funktioniert nicht. Ich sage, da müssen wir eingreifen und müssen sagen, also du. So, aber dann gab es eben Betriebe, da war das gar nicht, konnten wir uns auch nicht vorstellen. Ne? Aber dann gab es Betriebe, da war das bei allen.
Ja.
Ja, da waren das auch mit einmal bei Verkäufern, die aber 3,5 kriegten. Na, egal, bei 3,5 würde ich jetzt mal eine Pause machen.
Ja.
Ich sage, bei 900 können sie mit mir reden, aber bei 3,5 nicht.
Ja. Gut, aber fehlte dann da die Konsequenz, die Härte?
Ja, da fehlte, es war auch ein bisschen Angst. Ne? Mhm. So, also ich mache das bei dem und dann kommt der Nächste, der ist vielleicht nur 200 Euro höher, aber wo ziehe ich die Grenze? Klar. Und da mussten wir eben auch wegnehmen, haben wir gesagt, pass auf, das gucken wir uns an.
Ja.
Das gucken wir uns an und sagen dir dann, diese fünf musst du ansprechen. Ja. Die trauen sich vielleicht nicht. Du musst die ansprechen und sagen, verdient deine Frau auch noch? Mhm. Wohnt ihr zu Hause bei Schwiegereltern oder so, müsst keine Miete zahlen, jetzt mal für 3 Monate, dann ist es was anderes oder sollen wir da was tun?
Ja, aber es ist schon spannend, bei wie viele Mitarbeiter waren es?
1900.
Genau, bei 1900, dass Sie dann als Chef an der Spitze auch sich um diese individuellen Fälle kümmern. Spricht sich das dann rum? Also im Sinne von positiv?
Ja, das spricht sich.
Kümmert sich.
Ja.
Also eine meiner Fragen war auch, wie weit haben sich Ihre, also die ich mir vorbereitet hatte, wie weit haben sich Ihre Aufgaben und Rollen derzeit geändert? Sie haben es ja beantwortet in Teilen schon, nämlich einerseits jetzt enge Führung, jetzt aber auch Vorgaben machen für selbst die nächste Führungsebene.
Ja.
Und im Zweifel sogar mal kümmern, auch symbolisch kümmern, um Dinge, die einfach in die Organisation auch eine Wirkung haben. Stichwort Gerechtigkeit, Solidarität, kümmern, solche Sachen um anderen. Das finde ich schon ganz spannend. Aber nochmal, Sie haben auch gesagt, das hört dann auch wieder auf. Ich ziehe mich dann auch zurück.
Muss aufhören, die weil das, ist ja, das wäre ja eine zentralistische Führung, die wir wirklich nie gehabt haben.
Ja.
Und die wir auch gar nicht leisten können. So sind wir gar nicht aufgestellt. Also wir merken das ja auch, wir kommen da irgendwann auch mit 3 Geschäftsführern, kommen wir da auch an unsere Grenzen, wo wir wirklich sagen, muss ich jetzt hier noch machen?
Ja. Also ich hatte das bei einem Kunden in Singapur jetzt gerade kürzlich, wo sich der CEO dann auch drum gekümmert hat, dass die Leute im Homeoffice auch Fitnesseinheiten bekommen. So, wo dann jeden Donnerstag Fitnesseinheit ist. Sie können sich vorstellen, wer das macht, meine Frau.
Ja.
Das heißt, sie tun dann auf einmal mit Leuten auf mindestens 3 Kontinenten und die anderen kriegen es als Video. Das war aber eine Initiative des CEO, der gesagt hat, wir müssen etwas tun. Und es war anscheinend auch kein anderer auf die Idee gekommen. So, aber bei ihm ist das genauso, dass er sagt, Herrgotts Namen, ich muss mich auch wieder zurücknehmen, denn das ist ja nicht meine primäre Aufgabe.
Nein, das ist ja auch nicht lieferbar. Ja. Ne?
Aber
also das geht im Moment eben, klar, ich habe im Moment auch keine Kunden.
Mhm. Ja.
Und insofern...
Und keine Reisen natürlich.
Keine Reisen, also wenig jedenfalls. Nach Berlin reise ich immer noch hin und her.
Aber sonst, innerhalb Deutschlands halt.
Wollte ich sagen. Ja, und ich fahre zu keinem Mehrsteller im Moment, wo ich sonst 2-3 Mal im Monat bin. Also es sind alles so Dinge, die über Skype oder Telefon laufen.
Geht.
Wobei mir das auch mittlerweile auf den Keks geht.
Ja.
Und ich auch da nicht der Verfechter bin, dass wir nun alle ins Homeoffice müssen. Mhm. Ich finde dieses hier...
Live mit allen
Sinn. Live... Face to face,
ja.
Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn ich da Leute am Telefon oder in Telefonkonferenzen oder Skype habe. Mhm. Also die sitzen da in Turnhosen, ziehen sich oben ein Hemd an.
Ja. Ja. Es sei denn, man macht den Check, steh erstmal auf oder sowas.
Ja.
Je nachdem, was er für eine Kultur hat. Vielleicht zur Abrundung. Gibt es zwei oder drei Tipps, wo Sie sagen, aus dieser Krise heraus auch eine Botschaft, insbesondere an mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer? Ich habe ja unter meinen Hörerinnen und Hörern vor allen Dingen auch, kriege ich immer wieder mit, wenn ich mal eine Rückmeldung kriege, Mittelständler und oft auch Inhaber, das sind dann auch Unternehmen von auch bis zu 5000 Leuten oder auch größer. Es sind aber auch solche vielleicht mit 100 oder 150. Einfach als Botschaft nochmal an die Inhaberinnen und Inhaber, ja, an die Angestellten, Geschäftsführer vielleicht, die aus dieser Zeit ja auch irgendwie was mitnehmen.
Ja, im Prinzip das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Also ich würde viel mehr von jetzt auf gleich, wenn so eine Situation hoffentlich nicht nochmal kommt, aber wenn sie käme, sofort viel straffer führen.
Ja.
Und noch viel mehr Kontakt halten. Also wir haben das so erst aufgebaut, weil wir gemerkt haben, da ist Bedarf.
Ja.
Heute würde ich sagen, aus der Erfahrung heraus, vorher wussten wir es ja auch nicht, aus der Erfahrung heraus weiß ich es jetzt, es ist sofort Bedarf.
Ja.
Es ist sofort Bedarf und auch die zweite Ebene will sofort ganz klar, wo soll es lang gehen. Die machen das auch.
Ja.
Die ziehen es auch durch, sagen, ja, okay, dann machen wir das. Weil keiner die Situation kennt und sagt, aha, wenn der mir den Rücken deckt, dann machen wir es so. Also, und das würde ich wirklich, ich würde nicht mehr wie jetzt, wir haben da 4 Wochen lang gelernt, wir haben immer so ein Stückchen draufgelegt, bis zu dem, was ich gesagt habe, wo wir heute hinkommen, dass wir sagen, Punkt 1 bis 10, so machen wir es jetzt. Viele Dinge haben wir vielleicht auch nicht gewusst, aber wenn ich jetzt so im Nachhinein schaue, dann doch, dann muss man sich eben mal 3 Tage einschließen, kann auch 3 Tage abtauchen und sagen, lass uns mal in Ruhe, in den 3 Tagen geht die Welt nicht unter, aber Montagnachmittag kommen wir und sagen, da lang.
Ja, ja. Guter Punkt. Und das dann sozusagen dem Unternehmen auch zumuten.
Ja.
Dann sagen, ich bin davon überzeugt, das muss jetzt so sein und die bisherige Erfahrung bestätigt das einfach.
Ja. Wir haben jetzt so ein Beispiel, darum telefonieren wir heute. Wie gesagt, wir hatten knapp 1000 Leute in Kurzarbeit. Und jetzt sind wir seit einer Woche ja eigentlich ein normales Autohaus. Wir haben aber immer noch 600 Leute in Kurzarbeit. Und heute Morgen haben wir gefragt, warum? Warum?
Ja.
Beispiel jetzt, weil wir, das hatte ich eben gerade am Telefon, weil wir es wissen wollten. Bielefeld hat, die Filiale Bielefeld hat 9 Monteure, hat 85% Auslastung für diese 9 Monteure, hat aber nur 6 Mechaniker in der Werkstatt. Also haben sie eigentlich 110% Auslastung für die 6.
Ja.
Dann sagen sie, warum holt sie die anderen 3 nicht wieder? Ja, dann haben wir erst 85, das ist mir auch klar. Dann haben wir wieder nur 85%, aber wir kriegen ja nie 100, wenn du jetzt schon 110
hast. Ja, vor allem, wenn man sie überlastet jetzt.
Ja, man überlastet sie. Wir wehren den einen oder anderen Kunden vielleicht nicht ab, aber verschieben ihn auf, kommen Sie mal nächste Woche.
Ja.
Wir kriegen einen Termin für den, warum machen wir es nicht? Hol ihn her. Mit dem hatten wir eben gerade telefoniert und gesagt, und das war, da bin ich jetzt wieder so bei klarer Führung. Der braucht jetzt den Anstoß, wir hatten den Satz nicht zu Ende gesprochen, hat gesagt, ja, den hole ich zurück. Also er war ganz glücklich.
Ja. Aber er wollte offensichtlich den
Rückhalt haben. Er hat gedacht, nein, er wollte den Rückhalt haben. Er hat gesagt, nee, aber die haben doch gesagt, schick erstmal so und so viel in Kurzarbeit. Und haben und letzte Woche haben sie gesagt, hol mal sukzessive zurück. Und logischerweise immer erst die, wo es am meisten kneift. Also der nur 900 Euro kriegt, so, den holst du mal zuerst zurück, damit der wieder Geld verdient.
Ja.
Und jetzt, wenn wir heute Nachmittag sitzen, gleich nochmal zusammen, gehen gerade jetzt Filiale für Filiale durch und gucken uns die Auslastung an und sagen, her damit. Verkäufer, auch so ein Beispiel, wenn ich durch die Häuser gehe, hier vorne sitzt jetzt nur einer, da hinten weiß ich nicht, 3 oder 4, aber da sitzen sonst 7 und hier sitzen 3. Her damit. Wir werden nicht Autos verkaufen, wenn die zu Hause hocken und ihre Rosen schneiden.
Ja.
Die müssen her, nutzt nichts. Ja. Und wenn die erstmal nicht ausgelastet sind, das gucken die sich 2 Tage an, dann nehmen die den Telefonhörer in die Hand und rufen Dr. Benzmann an und sagen, was ist denn jetzt mit dem Auto?
Genau.
So, dass man jetzt vielleicht den Friseur im Moment ausspart und die Kneipe ausspart, so viel Fingerspitzengefühl trauen wir denen mal zu und sagen, da gehe ich jetzt mal nicht ran, ja. Der hat andere Sorgen.
Der Punkt klingt für mich dadurch, der nicht unwichtig ist, nämlich Zahlen, Daten, Fakten. Wenn Sie zusammensitzen und sagen, wo sind welche Auslastungen und so weiter, dann haben Sie natürlich ein gutes Datengefühl. Ja. Das ist so, Sie nicken, aber so im Sinne von, jetzt haben wir uns auch aufgebaut. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich da auch feststelle, dass manche Unternehmen diese Transparenz gar nicht haben.
Ja, wir sind ja zahlengetrieben. Mhm. Also wir haben so einen Planner, heißt der bei uns, und der ist tagaktuell. Mhm. Und wir wissen ganz genau die Auslastung eines jeden Mechanikers.
Ja.
Verkäufer sowieso, das ist relativ einfach, aber auch jeden Mechanikers, was kostet er, was verdient er, also was bringt er uns rein an Umsatz, das geht bis hin logischerweise auf den Mechaniker runter bis Reklamationsrate, hilft jetzt auch nicht einer, wenn er einer 120% Produktivität hat und hat aber 120% Reklamation, ja, dann hilft das nicht, dann sagen wir, arbeite mal langsamer und gründlicher, das ist uns lieber.
Ja, aber das ist natürlich so ein Punkt, das haben viele nicht. Nicht genau diese tagesaktuelle oder was auch immer die Branche braucht, Informationen, denn nur aufgrund dieser Informationen können sie überhaupt so dann durchsteuern. Ja. Also da, wo sonst die Filialen die Daten haben und sagen, steuert euch selbst, ihr habt alle Informationen, so haben sie in der Krisensituation die Möglichkeit, wirklich so ein Monitoring zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, und zu sagen, wo ist eigentlich, wo sind unsere Unternehmen?
Wir haben ein Dashboard und da, auch wenn wir jetzt die Telcos haben, dann gehen wir auch die Filialen einzeln durch und dann da sprechen wir immer über die gleichen Zahlen. Also er hat die gleichen Zahlen wie wir und umgekehrt.
Ja.
Jeder kann alles sehen und sogar kann jeder von jeder Filiale alles sehen. Also wenn ich jetzt selbst irgendwie das Schlusslicht bin, dann kann ich mal zu einem mittleren gucken. Jetzt muss ich nicht gerade zum ersten gucken, aber zu einem mittleren. Was macht denn der da eigentlich anders?
Ja.
Wieso bin ich jetzt hier am dritten Tag das Schlusslicht? Ich habe jetzt auch keine Lust dazu.
Aber finde ich nochmal, müssen wir nochmal aussprechen, auch tatsächlich laut. Das ist dann auch einer der Aspekte, wo man sagt, in der Krise brauche ich das erst recht.
Ja, also denn, das ist also ein verlässliches Datenwerk. Ja. Daten, wie Sie es gesagt haben, Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Also wir sind da ewig schon so geführt. Wir sind gerade oder seit einem Jahr dabei, das so ein bisschen zurückzufahren, weil das die Geschäftsführung wird schon nur mit Zahlen, Daten, Fakten gleichgestellt. Ja. Also da die heißen schon so.
Ja, okay.
Da und dann haben wir gesagt, da müssen wir mal aufpassen, dass das nicht überbordet.
Ja. Aber das finde ich dann auch nochmal gut, weil ich glaube, das ermöglicht dann überhaupt erst in der Krisenzeit so eine Führung. Es ermöglicht auch umgekehrt im Normalfall, in Anführungszeichen, dass ich mich selbst führen kann, wenn ich Geschäftsführer einer Niederlassung bin oder einer Filiale oder was auch immer da war. Ja, passt schon. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal in Zeiten sehen, wo es etwas entspannter ist, wo wir vielleicht über Mobilität der Zukunft sprechen können.
Viel entspannter wäre auch schon.
Wäre auch mal was. Ja. Aber danke einfach, dass Sie mir hier die Zeit gegeben haben auch über solche Themen zu sprechen. Wir sind ja noch drin. Wir können jetzt nicht sagen, dass wir es hinter uns haben.
Nein.
Es ist schon
normal. Ja, aber ich glaube auch, wir müssen damit umgehen können.
Ja.
Ne? Also wir müssen lernen, umgehen. Ich habe am Wochenende mit drei Ärzten zusammengesessen hier aus Osnabrück und die waren gar nicht amüsiert über die Politik. Die einfach gesagt haben, wir halten Corona-Betten vor, ganze Flure, und schieben OPs, die wichtig sind, schieben wir nach hinten. Und einer war dabei, das ist so ein Venendoktor, der sagt, ich habe noch nie so viel Beine amputiert, weil die Leute zu spät kommen. Weil sie sagen, ja, aber ich durfte doch gar nicht kommen.
Ja, bis hin dazu, dass sie Angst haben.
Ja, der war frustriert.
Ja.
Er sagt einfach so ein Käse, ich habe noch nie so viel Beine amputiert wie jetzt.
Ja.
Oder ein Augenarzt, der sagt, die Leute sind nicht gekommen und sind jetzt blind.
Ja.
Eine Augenklinik.
Ja.
Gesagt, ich kann nichts mehr machen. Sie hätten vor 4 Wochen kommen müssen, dann hätte ich das mit einer Spritze regeln können.
Mhm. Finster.
Ja.
Das nehmen wir mal als Appell und ich weiß, dass es auch ein paar Politiker gibt unter den Hörern. Von daher auch zu sagen, so jetzt aber auch Mut sozusagen in eine gewisse Normalisierung reinzugehen und auch Zutrauen zu haben, dass Bürger das auch für sich hinkriegen können. Und die es nicht packen, die kann man ja ansprechen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, ich glaube auch, also ich bin wirklich nah an diesem schwedischen Modell.
Mhm.
Ich fand das schon sehr gut, wirklich auf die Eigenverantwortung. Und ich habe einen Freund, der wohnt in Stockholm. Stockholm ist auch eine Großstadt, ist so groß wie Hamburg. Also das ist jetzt nicht, ist kein Dorf, sonst sagen sie immer, ja, man kann Schweden nicht vergleichen, ein Riesenland und so und 10 Millionen Einwohner, die da rumrennen. Nee, in Stockholm rennen genauso viel rum wie in Hamburg. Ja. Und aber das ist auf freiwilliger Basis. Er sagt, die Restaurants sind zwar auf, aber sind trotzdem leer. Mhm. Und man sitzt auseinander. Und wenn man draußen zusammenhockt, dann umschlingt man sich nicht und trinkt nicht aus einem Glas. Das, ist, das haben die Leute alle gelernt. Also ich finde, da auf die Eigenverantwortung zu setzen, das finde ich schon ganz gut. Ja, jetzt kann man sagen, die haben aber mehr Tote und mehr Infizierte vor allen Dingen. Ja, aber dann höre ich auch immer, wir brauchen auch am Ende 40 Millionen Infizierte, bis wir da durch sind. Ja, aber was schaffen wir mit unseren 1,5? Dauert das aber noch, dauert ja noch 5 Jahre.
Dauert noch eine Weile und ich glaube, dann möchte ich die Arbeitslosenzahlen nicht sehen.
Das kommt ja auch hinzu. Was richten wir hier in der Wirtschaft an? Und eine nicht hinterher zumindest holprig funktionierende Wirtschaft. Die Wirtschaft muss ja auch unser Krankheitssystem stützen.
Ja, bis hin dazu Kultur, Theater, Künstler aller Art. Ja. Wir hatten ja zum Anfang über Helle Jetzig als Künstler gesprochen. Wir müssen ja auch weiter zusehen, dass uns dieses Können nicht verloren geht. Das wäre der Appell zum Schluss und die Hoffnung natürlich, dass wenn wir uns in 1-2 Jahren zum Update treffen, dass wir dann das Gröbste allemal hinter uns haben und dann vielleicht auch über die Dinge sprechen können, die wir gelernt haben.
Ja, war schon. Prima.
Herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Soweit mein Interview mit dem Unternehmer Burkhard Weller. Nutzen Sie auch diese Episode des Podcasts dazu, Ihre Wirksamkeit zu steigern. In diesem Sinne, wie immer alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!